ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ARD Garten-Podcast-Folge. Und in der geht es um Ameisen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr vielleicht auch ganz viele im Garten habt, in der Wiese, im Kübel oder, keine Ahnung, im Hochbeet und euch fragt, ist es jetzt gut oder schlecht? Haben meine Pflanzen jetzt ein Problem oder nicht? Und genau darum geht es heute. Und ich freue mich, dass Andreas Trenkner zu mir gekommen ist in den Garten. Er ist Diplombiologe, Entomologe, also Insektenforscher. Schön, dass du hier bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
So, und wir schauen gleich mal, denn Ameisen habe ich ganz viele im Garten. Und es wäre total schön, wenn wir heute mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten könnten und du mir sagen kannst, was sind das für Ameisen? Muss ich jetzt mir Sorgen machen oder nicht?
Ja, sehr gern. Ameisen, also muss man sich nie Sorgen machen, eigentlich.
Eigentlich? Was heißt denn eigentlich?
Naja, also wenn man zum Beispiel so einen Kübel hat, wo sich ein Volk ausbreitet und die halt ihren Lebensraum da haben, dann kann das für die einzelne Pflanze schon zum Problem werden. Im Garten insgesamt ist es toll, wenn man Ameisen hat, weil die viele Funktionen übernehmen, die dann einen Nutzen bringen.
Und welchen?
Na, zum Beispiel jagen sie andere Insekten, sorgen also dafür, dass weniger Fliegenlarven oder ähnliches unterwegs sind, die zum Beispiel an den Pflanzen fressen. Wenn es bodenbewohnende Arten sind, graben sie den Boden um, sorgen für eine bessere Durchmischung und Durchlüftung des Bodens, sodass der fruchtbarer ist. Eine gute Ameisen-Community im Garten zu haben, sorgt eigentlich für was Gutes.
Okay, du hast gerade schon meinen Kübel angesprochen, weil ja, ich habe so einen Topf mit einer Erdbeerpflanze. Die habe ich als Ampel mir hier an meine Terrasse gehangen und habe mich gewundert, wieso denn diese Erdbeere irgendwie nicht so richtig in die Puschen kommt. Und schaue dann genauer hin. Ich hatte die im Herbst nämlich auf dem Boden stehen und da hat sich dann ein Ameisenvolk niedergelassen. Und das habe ich dann hier mit hochgehangen, hat die gar nicht gestört. Aber die Erdbeere hat übelst rumgemickert, weil klar, die Wurzeln natürlich Bodenkontakt verlieren.
Das weiß ich nicht, ob das so ist. Also die Ameisen machen Gänge, klar, aber ob die Pflanze wirklich dadurch Probleme kriegt und keine Bodenhaftung mehr hat, weiß ich nicht. Also da würde ich gerne mal drin graben und das mir angucken, ob das so ist.
Das machen wir jetzt. Ich habe hier vorne nämlich noch einen Topf stehen, komm mal mit. Den habe ich nämlich extra für dich, weil ich wusste, dass du heute kommst, habe ich den nämlich noch so gelassen. Schau mal, hier ist in diesem auch ein großer Kübel. Du kannst gerne eine essen.
Ich finde, die sehen gut aus.
Ja, die sehen ganz gut aus, aber Andreas, das Problem ist, guck mal, die Erde ist total locker, bröselig, das, was du gerade beschrieben hast, aber die Erdbeeren sind total klein, die Blätter sind total klein, ja, und die Pflanze ist noch nicht so alt, dass man sagen könnte, naja, die gibt jetzt sowieso einen Geist auf.
Ja, also die lockere Erde, die wir sehen, die sieht eindeutig so aus, dass die Ameisen die halt aus den Gängen nach oben geschafft haben, weil sie halt die nicht mehr brauchten und da ihre Kammern und Gänge gebaut haben. Aber ich würde trotzdem eigentlich bezweifeln, dass die Erdbeerpflanze deshalb ein Problem hat. Und ich finde, die Erdbeeren schmecken sehr gut.
Noch hängen ja ein paar dran. Wollen wir das mal austopfen? Das würde ich nämlich jetzt gerne mal machen, dass wir einfach mal gucken.
Gerne. Ich bin neugierig, wie es aussieht.
Also, ich meine, wenn wir das jetzt machen, heißt es ja, wir zerstören das Zuhause von den Ameisen, korrekt?
Ja, wir bringen aber das Volk insofern nicht um, wenn wir der Königin nichts tun. Das heißt, wenn wir die Austopfung sozusagen in eine große Schale machen, dann haben wir ja alle beieinander. Die Arbeiterinnen kümmern sich weiter um die Larven und Puppen, die sie da haben, während auch Wirre die rumtragen wollen. Aber wenn wir einen Großteil beieinander behalten und die Königin, dann können wir so irgendwo geschlossen hingeben und dann fangen die sich wieder.
Kannst du jetzt sagen, was das für eine Art ist? Weil es gibt ja unterschiedliche Ameisenarten. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich unterschiedlich große Ameisen in meinem Garten habe und die haben auch eine unterschiedliche Farbe. Es gibt so ein bisschen größere dunkle und so ganz, ganz mini kleine hellbraune.
Ja, es gibt tatsächlich braune und rötliche und gelbliche. Und das sieht mir aus wie eine Wegameise. Die sind also meistens klein und bräunlich und gehören zu den sogenannten Schuppenameisen, wie auch die Waldameisen. Aber bei den gelblichen oder rötlichen, da wird es schon wieder schwierig, denn dann müsste man auf die Form gucken. Dann kann man nicht einfach sagen, es sind Wegameisen, denn es können auch Knotenameisen sein, die halt eher rötlich aussehen. Ich erkenne das, weil die Knotenameisen immer ein bisschen schlanker und länger aussehen. Und weil die sich viel fester anfassen. Also die sind besser gepanzert und die kann man bedenkenlos zwischen die Fingerkuppen nehmen und danach wieder absetzen, dann rennen sie weiter. Die haben aber einen Stachel. Und zarte Leute sagen, sie lassen sich von den, oder die können gestochen werden und merken das. Mir ist es noch nicht so gegangen. Also ich komme vielleicht darauf an, wie dick die Haut ist.
Also das heißt, die stechen und die pullern gar nicht?
Richtig. Also ursprünglich gehören die Ameisen zu den Stechimmen. Das heißt, sie haben einen Stachel, wie die Bienen. Aber es gibt die Weiterentwicklung in Anführungsstrichen zu den Schuppenameisen, die haben eben keinen Stachel mehr, sondern die versprühen Ameisensäure. Das ist also auch kein Pullern, sondern es ist wirklich ein Abwehrsekret, was die Ameisensäure diese versprühen. Und die Stechenden, ja, die haben halt einen Stachel. Waldameisen sind, die sieht man, die tun sich auf die Hinterbeine stellen und den Hinterleib nach vorn. Und dann kann man auch, wenn man zu nah mit den Augen rangeht, Ameisensäure in die Augen kriegen. Aber bei den kleinen roten Knotenameisen, die, wenn sie sich angegriffen fühlen, dann stechen sie. Aber zum Beispiel, kleiner Aspekt am Rande, die Feuerameisen aus Amerika, wo man manchmal hört, ja, da ist jemand von 100 Ameisen angefallen worden und hat einen allergischen Schock. Das sind Knotenameisen, die haben einen Stachel und scheinbar sind die so aggressiv, dass es auch tatsächlich bei jemandem, der so ein bisschen vorgeprägt ist, dann einen Schaden anrichten kann. Aber das ist bei uns nicht der Fall.
Und was mache ich, wenn ich Ameisensäure abbekomme? Was hilft da?
Na, nicht. Also, vielleicht mal einen Finger anlegen und abwischen oder mit der Spucke drüber. Aber man muss sich schon sehr ungeschickt anstellen, um die Ameisensäure ins Auge zu kriegen zum Beispiel.
Okay, und du hast jetzt so viele verschiedene Ameisenarten aufgezählt. Welche kommen denn am häufigsten im Garten vor?
Das sind tatsächlich diese grau-schwarzen Wegameisen, Lysis niger, die gelten als Kulturfolger. Die kommen zu Störungen, Wegplatten, komisch gemähten Rasen und so am besten zurecht. Die sind halt die kleinen Schwarzen, die auch so Häufchen zwischen den Gehwegplatten machen und relativ flott umherrennen. Zweithäufigsten, würde ich aus meiner Erfahrung sagen, sind so die rote Knotenameisen. Da gibt es so verschiedene Arten. In der Regel ist es die sogenannte Myrmica rubra, die man auch manchmal so an Rosenstämmen findet, wenn sie tatsächlich ja Läuse betreuen und daran zu sehen sind. Und da stehen aber dann die beiden Arten in Konkurrenz tatsächlich. Also da reguliert die eine Ameise die andere Ameisenart runter und oder hoch. Deshalb ist es eigentlich immer gut, wenn man eine Vielfalt an Ameisen im Garten hat.
Die schwarze Wegameise, die habe ich hier auf jeden Fall auch zwischen meinen Gehwegplatten. Die haben jetzt hier so Erdhäufchen hochgeholt. Ja. Aber du sagst, muss ich mir jetzt keine Sorgen machen.
Na, das ist der Aushub. Also ne, die bauen Gänge, die bauen kleine Kammern und irgendwo müssen sie den Dreck hinbringen und dann schauen sie den nach oben. Bei dir ist es jetzt so, du hast hier eine riesen Gehwegplatte. Da kann man schon rein physikalisch schauen, das bisschen Erde, das tut der Gehwegplatte nichts. Und das, so ist es eigentlich auch bei kleineren Gehwegplatten. Und wenn man sie ärgern will, dann tut man halt das wegkehren oder abends mal drüber gießen. Und dann ist es am nächsten Morgen wieder genauso. Da würde ich kaum was dagegen tun wollen. Außer wenn es dich halt stört und du keine schmutzigen Schuhe haben willst, dann kehrst du es halt weg.
Aber du sagst so grundsätzlich, ist es gar nicht schlimm, wenn ich die jetzt hier habe.
Ja, auf jeden Fall. Es ist sogar eher so, wenn du die jetzt, angenommen, du sagst, nee, will ich nicht, vergiftig. Dann ist es hier so, dass du dann 2 Wochen später wieder neue Ameisen, und zwar aus derselben Art hast, die dann einfach nachdrücken. Die sind so häufig und so allgemein verbreitet, dass sie halt jede Nische nutzen, die sich bietet und du würdest dann quasi ihnen nur eine neue Nische eröffnen. Das sind übrigens auch die, die ab und zu im August als relativ dicke Ameisen auf einmal im Garten zu finden sind. Dann hatten die nämlich Hochzeitsflug, der ist koordiniert bei all diesen Völkern dieser Art. Das sind 1-2 Tage im Juli oder August. Und dann sieht man halt so dicke, schwarz-graue Ameisen rumrennen, die nervös ausscheiden. Aber das sind halt die Jungköniginnen, die suchen eine neue Nestnische. Und wenn irgendwo was frei ist, dann hat man bald dort ein neues Ameisenvolk. Deshalb lieber eine bestehende Community an Ameisenvölkern bestehen lassen. Das hat sich dann so eingegruft, dass niemand wirklich zu Schaden kommt. Und naja, das klingt jetzt vielleicht doof für einen Kleingärtner, ein bisschen Einbuße oder Teilen mit den anderen Lebewesen muss man halt irgendwie mit in Kauf nehmen.
Und wir kriegen öfter mal so Anfragen, ja, ich habe Ameisen auf der Wiese und ich kriege die nicht weg und die machen immer wieder neue Haufen und so. Ich habe das selber auch, wenn ich zum Beispiel im Mai meine Wiese ein bisschen höher stehen lasse, dann sind da auch so kleine Häufchen. Was ist das dann für eine Ameise und wie kriegt man die da weg?
In der Regel gehe ich mal davon aus, dass es wirklich wieder diese gelben Wiesenameisen sind, die dann auch so einen Haufen machen. Der stört die Leute natürlich. Andererseits ist das genau diese Ameisenart, die durch ihre immense Grabtätigkeit so viel Bodendurchmischung erzeugt und dafür sorgt, dass halt Humus, Nährstoffe aus den ganz oberen Bodenschichten ein bisschen tiefer kommt, sodass der Boden insgesamt eigentlich ertragreicher wird. Normalerweise ist so eine Wiese, die ein Jahr, 2-3 Jahre von solchen Ameisen besiedelt ist, dann die beste Wiese, um darauf Gemüse anzupflanzen.
Das macht man aber nicht, wenn es der grüne Rasen ist.
Ja.
Reicht da Mähen?
Ja, da muss man wieder unterscheiden, genauer hingucken. Wenn man in dem Haufen mal ein bisschen rumstaucht und es kommen schwarz-graue Ameisen raus, sind es die Lasius niger, also die schwarz-graue Wegameise, die dann sozusagen auf das Hochwachsen des Grases und der Vegetation reagieren, wird der Boden zu kühl und sie bauen sich ein sogenanntes Solarium, wo sie ihre Puppen drinnen zur Reife bringen können, denn die brauchen es ein bisschen wärmer. Und die haben quasi wie einen Sonnenkollektor, wo sie ihre Puppen dann drinnen haben und damit auf die etwas höhere Vegetation reagieren. Wenn du dann alles weggemäht hast, ist natürlich nicht so schön für die Individuen, die es da trifft, aber letztendlich bleibt das Volk bestehen, weil die Königin in der Regel unter der Erdoberfläche ist und weiter Eier produziert und dann die nächsten Arbeitergenerationen ranzukommen.
Und wie groß ist, je nach Ameisenart wahrscheinlich auch unterschiedlich, ist so ein Ameisenvolk? Wie viele Tiere sind es? Und du sagst eine Königin und Arbeiterinnen, ist es so ähnlich wie bei den Bienen?
Ja, also die gehören ja zusammen, sind beides sozusagen die große Gruppe der Stechimmen und es ist wirklich unterschiedlich von Ameisengruppe und Art zu Art, von einigen hundert bis einigen tausend Arbeiterinnen. Aber die Völker, über die wir jetzt so reden, bei uns im Garten, also schwarz-graue Wegameise, die rote Knotenameise, das sind im Maximalfall ein paar hundert, vielleicht knapp tausend Arbeiterinnen. Sieht nicht so aus meistens. Man sieht ja nur immer einen geringen Teil. Wenn es weniger sind, also zum Beispiel, wenn eine junge Königin gegründet hat frisch und die nur so die ersten 10 Arbeiterinnen hat, dann sieht man die einfach noch nicht. Dann sind die so verborgen, so versteckt, dass man das gar nicht mitkriegt.
Okay, lass uns mal einen Topf gucken. Ich hole mal eine Schüssel. Und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn wir das jetzt hier machen. Aber
ich auch, zumal ich ja sage, dachte, die Erdbeerpflanze, die ist bestimmt nicht der Ameisen wegen. Aber mich interessiert es auch, wie das Volk drin aussieht, also ob es ein Volk ist.
Wir gucken. Sie ist ganz schön fest. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil die Erde ist total locker obendrauf. Kannst du so bestimmen, was es ist?
Lasius flavus. Also höchstwahrscheinlich, ne? Eine, die so größere Haufen eigentlich auf der Wiese macht. Da staune ich jetzt aber. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Königin nicht im Topf ist, dass das Volk quasi unter dem Stein, den du hier drunter hast, noch weitergeht. Aber es sieht nicht so aus. Also wenn du mich fragst, ist das hier im Topf nur die Außenstation?
Also, was denkst du jetzt?
Na, ich denke, dass wir das jetzt so lassen sollten, eigentlich theoretisch.
Gut, dann lassen wir das so. Und das ist jetzt, sag mir nochmal, wie heißt die?
Lasius flavus. Flavus steht lateinisch für gelb, ja? Gelbe Wiesenameise. Und die macht interessanterweise, das wollte ich vorhin noch erzählen, wenn die Haufen macht auf der Wiese, sieht das aus wie so ein Maulwurfshaufen, also schon ein bisschen größer. Und wenn man da in so einem Maulwurfshaufen mal drin den Finger drum rumstochert, sieht man so kleine gelbe rumwuselnde Ameisen, die relativ weich sind. Wenn die zwischen die Finger nimmst, sind sie meistens hinüber.
Aber guck mal, hier sind auch Gänge und so. Also es ist so relativ locker.
Ja, stimmt. Oder wir versuchen mit einer Schaufel die Sachen noch rauszustemmen.
Aber jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil doch jetzt die Eier. Ja, weil die Eier doch jetzt hier und das Volk. Und du sagst, grundsätzlich machen die ja nichts. Und ich beobachte meine Erdbeere jetzt noch ein bisschen und tragen tut sie ja noch. Und dann mache ich das im Herbst vielleicht weg? Überwintern die mit ihrem ganzen Volk? Wie ist denn das?
Das ist ein interessanter Gedanke. Also mit im Herbst, wenn es kalt wird oben, ne, dann ziehen die sich in die Erde tiefer in die Erde zurück. Das heißt, es wäre durchaus eine Aussiedlungsmethode, dass du deinen Topf irgendwo auf den Boden stellst und die dann quasi ausziehen, bevor der Winter dann kommt. Und du nimmst deinen Topf und schützt deine Pflanzen irgendwo. Und im nächsten Frühjahr stellst du nicht wieder auf die Erde.
Okay, dann würde ich das machen, weil das tut mir ja schon auch irgendwie leid. Und ja, es sind ja auch Lebewesen, die jetzt hier ihr Volk haben. Es ist eigentlich auch ein ganz soziales Insekt, oder? So eine Ameise mit ihrem Volk.
Na, das nennt man ja soziale Insekten. Die Schwestern, die Arbeiterinnen sind ja quasi alle Schwestern, weil die sich gemeinsam um den Nachwuchs kümmern und dann erst, wenn die Geschlechtstiere produziert werden, dann die Fortpflanzung in Anführungsstrichen passiert. Während nicht soziale Insekten, die kümmern sich nur alleine um ihre Brut, können das auch nicht so intensiv dann machen. Und insofern ist dann die Brutpflege auch nicht so ausgefuchst wie bei den sozialen Insekten.
Okay, ach Manu, ja, es ist nicht schlimm. Das Ding ist halt, ich will irgendwie diese Ameisen, eigentlich will ich die nicht im Garten haben, aber du sagst, es ist gut, dass man die im Garten hat. Also Ameisen sind nützlich für den Garten, können wir das so festhalten?
Ja, kann man festhalten. Nochmal vielleicht Bezug nehmen auf deine wirklich vorherige Ampel da, der Topf, der da hing. Das war insofern kritisch, die hatten ja keinen Platz mehr, sich auszubreiten und dann ging es wirklich sozusagen ich oder die Pflanze. Und in dem Fall hättest du keine Wahl, als da zu sagen, ich will euch hier raus haben und damit meine Pflanze in meinem Topf da bleibt.
Beruhigt mich jetzt ein bisschen, das freut mich. Ich habe nämlich den Topf dann rausgemacht, die Erdbeere, und habe die in so ein Waschbecken getan. Und da haben dann die ganz vielen fleißigen Ameisen die ganzen Eierkokons oder was weggetragen und sind umgezogen, unfreiwillig.
Ja, ich glaube, du hast es aber genau getroffen. Und wenn die Königin mitgegangen ist, du hast sie nicht gesehen, die ist meistens deutlich größer als ihre Arbeiterin, hat einen dickeren Rücken, weil sie ja mal Flügel gehabt hat und da ist die Flugmuskulatur drin. Und deshalb denke ich, dass es gut gegangen ist und du kein schlechtes Gewissen haben musst.
Ich persönlich habe auch ein gespaltenes Verhältnis zu Ameisen, mal ganz davon abgesehen. Ich hatte nämlich mal, wie du sagst, jetzt weiß ich es, Königinnen, also geflügelte Ameisen in meiner Wohnung an der Scheibe und dachte so, oh, guck mal, so viele geflügelte Ameisen, krass, draußen an der Scheibe, und trete näher ran und sehe dann halt, dass sie innen war, und oh ey, da krabbelt es mich jetzt noch. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Ich habe dann das Fenster aufgemacht, ein Teil habe ich dann aber auch, muss ich ehrlich sagen, weggesaugt, weil ich auch nicht wusste, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und irgendwie habe ich das noch. Es ist so, Ameisen, nee.
Naja, das ist wirklich eine ganz häufige Frage, dass Leute sagen, oh, ich habe auf einmal diese geflügelten Ameisen bei mir im Raum, und dann denken die Leute immer, das ist irgendeine besondere Art. Aber das ist immer dann der Zeitpunkt, wo ein vorhandenes Volk, das man einfach nicht mitbekommen hat, seine Geschlechtstiere, also die jungen Königinnen und jungen Könige, zum Hochzeitsflug losschicken. Und deshalb ist das dann immer so auf einmal so massiv. Die wollen einfach noch raus und sich irgendwo weit oben in der Luft mit ihren Kolleginnen oder Kollegen treffen und da Hochzeit feiern. Das Ameisenvolk ist die ganze Zeit da gewesen. Also das ist ja für mich eher das Gruselige, man weiß es gar nicht. Wiederum, der andere Punkt ist, Ameisen haben Drüsen mit so einem Fungizid drin, wo Ameisen sind und wo die ihre Gänge haben, ist in der Regel kein Schimmel. Also den bekämpfen sie effektiv. Also Ameisenstraßen sind eigentlich ziemlich sauber. Von daher könnte man als Hygienefreak sagen, okay, dann ist es schon nicht schlecht. Während man ja auch wiederum sagt, Silberfischen, wo die sind, die fressen Schimmel, also ist Schimmel da. Das wäre dann eher sozusagen ein schlechter Anzeiger. Aber Ameisen an sich, ja gut, wenn die ein paar Krümel wegtragen, ist vielleicht nicht hübsch, aber es ist nichts Gesundheitsgefährdendes.
Wie viele Ameisenarten gibt es denn insgesamt in Deutschland so?
In Deutschland spricht man so von ca. 111 bis 120 Arten, je nachdem, welchen Raum man mit dazu nimmt, also Hochgebirgsarten oder Moorarten und so.
Okay, und in den Gärten, sagst du, kommen ungefähr so 3 Arten vor, 4 vielleicht?
Naja, wir haben ja schon 2 Wegameisen, ne? Die gelbe und die schwarzgraue. Wir haben von den Knotenameisen 2, also eine, die eher so Trockenrasen mag, die man an Rosenbüschen häufig findet. Dann gibt es auch eine, die so alles hinkriegt, also mindestens 3. Dann haben wir vorhin eine Hilfswaldameise, also die Untergattung heißt Serviformica, gesehen. Das sind also keine hügelbauenden Waldameisen, sondern Waldameisen, die auch als Kulturfolger sind, die sind einen Ticken größer, laufen unheimlich schnell und können deshalb auch schnell Nahrungsressourcen erschließen. Haben also 6, 7. Ich denke, so im Garten finden wir ca. 15 Arten. Ich habe ja noch nicht von denen gesprochen, die man noch gar nicht sieht. Also ich empfehle mal im Frühjahr, März, April, wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, eine Gehwegplatte oder so eine kleine Terrakottaplatte, die man so als, wo man sonst Blumentopf draufstellt, mal anzuheben. Dann sieht man drunter kleine schwarze Ameisen, die aussehen wie Würmchen so ein bisschen. Das sind nämlich sogenannte Urameisen, Ponerine. Und bei denen ist das Besondere, dass sich die Königin kaum unterscheiden von den Arbeiterinnen. Und die leben wirklich hypogäisch, sagt man, also unter der Erdoberfläche. Und das sind pure Jäger. Also die jagen kleine Springschwänze, kleine Asseln oder was sie kriegen können, mit dem sie es mit dem Stachel erlegen. Super spannend.
Ach, ist das schön.
Ja, oder man denke an die kleine, sehr hübsche Dolichodorus quadripunctatus. Das ist eine kleine Ameise, die aussieht, rotbrauner Körper, dunkler Hinterleib, dunkler Kopf. Und die hat auf dem Hinterleib 4 ganz kleine gelbe Pünktchen. Das sind Fetteinlagerungen, die man sozusagen durchscheinen sieht. Und die lebt meistens auf morschen alten Baumstämmen oder alten Apfelbäumen und ist relativ selten. Und die ist sehr, sehr hübsch.
Also ich glaube, da lohnt es sich doch fast mal eine Lupe anzuschaffen und mal sich die Ameisen etwas genauer anzusehen. Du sagst ja, dass im Juli, August die Jungköniginnen ausfliegen und Könige Hochzeitsflug, neues Volk gründen und so. Wie lange lebt denn so ein Ameisenvolk?
Solange die Königin lebt. Und es gibt Labor. Berichte, zum Beispiel von der schwarz-grauen Wegameise, wie wir sie auch haben, da ist eine Königin bis 27 Jahre alt geworden. Also theoretisch, ne, die wird natürlich gut gepflegt, da gibt es keinen Specht, der da rumgegraben hat oder sowas. Aber in der Theorie können die schon relativ langlebig werden.
27 Jahre, wow.
Ja, und dann hat sie all ihre Arbeiterinnen, ihre Töchter sozusagen, die sie umhegen und umpflegen und dafür vor anderen Ameisen beschützen, vor Eindringlingen. Das hat halt den Vorteil von so einer sozialen Insektengemeinschaft oder von so einem sozialen Wesen bei Insekten.
Ach, interessant. Ich würde sagen, das verändert den Blick grundsätzlich nochmal auf diese Tiere. Total, bei mir jedenfalls. Was mir auch auffällt, ist, dass Ameisen ganz oft so in den Johannisbeersträuchern habe ich die auch, dann habe ich die an meiner Distel, meiner Kugeldistel, da sind nämlich Läuse dran. Welches Verhältnis haben denn bitte Ameisen zu Läusen?
Ein total gutes. Also zum Verständnis, die Läuse stechen die Pflanzen an, saugen Pflanzensaft. Und dann scheiden sie auch Saft wieder aus, und zwar sind zuckerhaltige Lösungen. Das sieht man manchmal, wenn man zum Beispiel Obstbäume hat, dann sieht man die Blätter, die unter den Läusen sind, die sind wie benetzt, wie besprenkelt. Oder wenn man sich in der Stadt mal unter so einem Ahornbaum stellt, dann merkt man, wie so ein ganz feiner Regen auf einen runterfällt. Also das machen die immer. Die Ameisen finden das gut und die nehmen diese Tröpfchen ab. Es sieht immer so aus, als ob die Ameisen die Schuldigen sind, die die Läuse da hingebracht haben und dann dafür sorgen, dass die arme Pflanze leidet. Aber in Wahrheit nehmen sie eigentlich nur das, was vorhanden ist und benutzen es. Man könnte sagen, dass es eigentlich gut ist, dass die Ameisen die Tröpfchen abnehmen. Denn wenn die Tröpfchen runterfallen auf die Blätter drunter, dann ist das ja eine zuckerhaltige Lösung, die da ist. Und das wiederum ist ein toller Nährboden für Rost, Ruß, Mehltau, all diese Pilzkrankheiten, die der Pflanze nun wirklich schaden. Der negative Aspekt ist, dass die Ameisen auch die Läuse ein bisschen verteidigen. Das würden wir ja auch machen, wenn wir so eine tolle Nahrungsressource haben, mein Eis, dein Eis. Und wenn zum Beispiel irgendwelche Insekten kommen, die die Läuse wegtragen wollten, sozusagen das regulieren wollten, dann verteidigen die ein bisschen. Aber wenn zum Beispiel Marienkäfer kommt und der entschlossen ist, die Läuse da zu fressen, dann werden die Ameisen ihn nicht davon abhalten können. Insofern, wenn man nicht gerade diese Stängel, an denen die Läuse sitzen, essen möchte, kann man es eigentlich belassen.
Weil du gerade sagst, da werden sie den Marienkäfer nicht daran hindern. Aber ich habe doch mal gelesen, dass Ameisen das 80-fache von ihrem Gewicht tragen können. Also theoretisch könnten die so einen Käfer wegschleppen, oder?
Ja, aber der Käfer, der krallt an den Enden seiner Füße, mit denen krallt er sich fest. Und er hat auch Beißwerkzeuge, mit denen er mal sozusagen die Ameisen wegschubsen kann und dann die Läuse zu fressen. Und ich glaube, die Ameisen, die wägen ganz genau ab, wie viel Energie muss ich jetzt aufwenden, um diesen Störenfried da zu bekämpfen. Lohnt sich das für mich? Oder ist das Bild Zucker, was ich kriege, oder das Bild, was er frisst, einfach die Gabe an die restliche Insektenwelt, den ich einfach bezahlen muss, damit ich dann die anderen pflegen kann? Also ich habe noch nie gesehen, dass Ameisen einen Käfer, einen Marienkäfer so bekämpfen, dass der dann einen Schaden nimmt, sagen wir es mal so.
Aber wovon ernähren sich denn jetzt Ameisen noch? Du hast gesagt, also von anderen Insekten?
Das ist total vielfältig, weil es ja ganz viele verschiedene Ameisen sind. Es gibt welche, die hauptsächlich auf Zuckerlösung stehen. Also ob es nur von Wurzelläusen, Blattläusen oder Anhängseln von Pflanzen gibt. Es gibt ja auch Pflanzen, die mit Absicht so eine zuckerhaltigen Anhängsel, damit die Ameisen anlocken, die wiederum die Pflanzen beschützen. Und es gibt eben welche, die viel mehr räuberisch sind, insbesondere die Knotenameisen mit Stachel, insbesondere die kleinen Ohrameisen, die so im Untergrund leben. Und so gibt es halt wirklich eine ganz vielfältige Abstufung. Deshalb sage ich ja, eine ausgeglichene Community ist das Optimum. Wenn man nur welche hat, die Pflanzensaugersäfte zu sich nehmen, dann ist es schlecht.
Und was Ameisen fressen, hast du gerade schon gesagt, aber wer frisst denn eigentlich Ameisen? Was haben die für Feinde, außer wir Menschen, die sie aus Töpfen rausmachen, mit Wasser überspülen und ärgern? Also wer frisst denn Ameisen? Vögel wahrscheinlich, oder?
Richtig, ja. Aber grundsätzlich der größte Feind der Ameise ist die Ameise. Insbesondere auch noch selbe Art, dann bekämpft man sich gerne. Ja, Vögel, hast du recht. Grünspecht, den sieht man immer mal über die Wiese stolpern. Der sucht wirklich aktiv nach Ameisen. Also Meisen nehmen ab und zu mal auch noch Ameisen. Selbst ein Turmfalke frisst Ameisen. Ich habe letztlich sozusagen Gewölle von Vögeln bekommen, unter anderem eben Turmfalken, wo tatsächlich auch Ameisen drin waren. Aber so der größte Druck auf ein Ameisenvolk ist durch andere Ameisen. Wobei auch das wiederum halt nicht ganz so stehen gelassen werden kann, weil Bisweilen sieht man auch verschiedene Ameisenarten friedlich nebeneinander an derselben Nahrungsquelle, am Wasser oder sonst was. Also die gehen sich schon auch zum Teil, wenn es geschickt ist, aus dem Weg. Aber wenn zwei Völker aufeinandertreffen der gleichen Art, dann ist es meistens so, dass da Stress ist.
Lass uns mal noch, Andreas, bitte drüber sprechen, wie man die Ameisen umsiedelt. Also ich lasse sie jetzt in meinem Erdbeertopf. Ich möchte das nicht. Ich werde das so machen, wie du es gesagt hast, einfach im Herbst oder Winter dann einfach schauen, ja, dass ich die umtopfe. Kann man da einen leeren Topf hinstellen, umgekehrt? Oder was empfiehlst du, wenn man die aus da weghaben möchte, wo sie einstören? Zum Beispiel auch auf der Wiese. Was mache ich da?
Ja, das ist so ein beliebtes, probates Mittel. Man nimmt so einen Terrakotta-Blumentopf, den man dann auf das Nest stellt. Und das ist für die Ameisen sozusagen eine Einladung, wie eine warme, wasserfeste Brutkammer. Und dann bauen sie innen da drin ihre Erdkammer immer höher, haben dort ihre Puppen drin. Und wenn man Glück hat, dann geht auch die Königin damit hin. Und dann kann man, weiß nicht, wie lange das braucht, knappe Woche vielleicht, manchmal auch schneller, dann könnte man da Spaten drunter langfahren, das Volk umsiedeln. Es besteht aber eine gewisse Chance auch, dass die Königin immer noch in der Erde wohnt, weil sie es einfach dort auch schön fand und dann war es umsonst. Also versuchen kann man es aber und das ist natürlich eine schonende Methode und man hat gleichzeitig den Erdhügel weg.
Ich habe gelesen, dass man irgendwie so Minzöl oder so, dass die auf Lavendel nicht so stehen, dass sie so ein Problem ein bisschen mit Gerüchen haben. Was ist denn da dran?
Ja, also für die Ameisen ist die chemische Kommunikation extrem wichtig. Also das machen sie mit ihren Fühlern. Ja, da nehmen sie ganz feine Duftmoleküle auf und kommunizieren auch darüber. Und wenn man jetzt sozusagen solche starken Aromaten in die Umwelt bringt, dann sind die wie blind damit. Und das gefällt ihnen gar nicht und dann vermeiden sie das in der Regel. Natürlich sind so eine ausgebrachten Öle relativ flüchtig und man müsste halt ständig umschwemmen. Meine Großmutter, die hat immer Liebstöckeln genommen, wenn sie nicht wollte, dass die Ameisenstraße in ihre Gartenlaube reinführt. Also wenn man zum Beispiel einen Weg blockieren will, kann man solche aromatischen Pflanzenstängel einfach hinlegen und das hat damals zumindest funktioniert. Salbei ist, glaube ich, auch in meiner Erfahrung relativ effektiv. Wermut, das sind halt so diese starken aromatischen Pflanzen, die so eine ätherischen Öle haben und die sorgen halt dafür, dass das den Ameisen dort gar nicht gefällt.
Also umsiedeln oder mit Gerüchen vielleicht vertreiben, das wäre eine humane Methode, weil was ich jetzt mitnehme aus unserem schönen Gespräch ist, dass man die Ameisen im Garten lassen kann, soll, weil sie nützlich sind. Also sie haben ja schon auch Nutzen, außer dass sie jetzt graben und sich fortpflanzen und so, aber sie helfen ja auch zum Beispiel beim Bodenlockern, hast du gesagt, wenn irgendwo ein totes Tier rumliegt, sind sie auch ganz schnell da.
Das ist richtig, aber sie haben da schon so eine Gesundheitspolizeiaufgabe, die sie auch wahrnehmen. Und wie gesagt, wenn man viele Nischen hat, hat man die Möglichkeit, auch viele verschiedene Ansprüche und damit viele verschiedene Ameisen zu haben, die dann eigentlich einen guten regulatorischen Einfluss haben. Hast du Druck durch Ameisen, hast du nicht so viel Fraßinsekten.
Interessanter Aspekt. Ich hoffe, dass alle diejenigen von euch, die das jetzt hören und sich über die Ameisen im Rasen ärgern, ein bisschen entspannter damit umgehen. Also ich tue es auf jeden Fall.
Man muss ja bedenken, diese Insekten haben sich über Jahrmillionen entwickelt. Das ganze Ökosystem hat sich über Jahrmillionen entwickelt. Das ist fein aufeinander abgestimmt. Es ist ein Geben und Nehmen. Und wir müssen einfach gucken, dass wir nicht gegen die Natur arbeiten, sondern es mitnutzen.
Also leben und leben lassen.
Genau so ist es.
Dann danke ich dir, dass du da warst und uns so viel über Ameisen erzählt hast.
Sehr, sehr gern. Es ist mir immer eine Freude, über Ameisen zu reden und du bist auch eine sehr charmante Gesprächspartnerin.
Oh, danke. Ja, und wir bleiben im Tierreich, beziehungsweise auch bei den Ameisen. Ich habe nämlich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Im MDR-Podcast Elefant, Tiger und Co. begleitet Zoo-Reporter Dirk Henze Menschen, die jeden Tag im Zoo Leipzig mit den faszinierendsten Tieren arbeiten. Dabei geht es zum Beispiel auch um die fleißigen Blattschneiderameisen, aber auch um niedliche Erdmännchen. Echte Tierpfleger kommen in dem Podcast zu Wort und erzählen von ihren Schützlingen. Das ist aber kein trockenes Fachgespräch oder so, sondern ein wirklich neugieriger Plausch voller Leidenschaft und spannender Einblicke hinter die Kulissen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Hört doch einfach mal rein. Und bei uns im ARD-Garten-Podcast geht es in der nächsten Folge um Kohlgemüse. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir klappt das mit dem Kohl immer nicht so richtig gut. Keine Ahnung, was ich da falsch mache, aber der Profi-Bio-Gemüsegärtner, der wird mir ganz bestimmt sagen, was ich da besser machen kann. Also bis dahin.